Beginn des dunklen, kalten und vielleicht ein bisschen gruseligen Monats November werden sich Fritz, Freddy und Jochen an einem nicht unbekannten Ort versammeln und vielleicht mit euch, noch unbekannt oder bekannt, sehen wir dann, ein bisschen Magic spielen und eine Podcast-Folge machen. Denn wir sind auf der CommandCon Fürth am 11. und 12. November. Also ich und die anderen zwei habe ich auch schon genannt. Hi Fritz, hi Freddy.
Ja. Hallo mein Lieblings-Dungeon Master-Intro-Erzähler.
Und ich bin der Freddy. So. Ja, es ist also
damit wäre das geklärt.
Es ist echt schön, dass man sich da mal wieder in eigentlich mehr meine Gegend trifft. Fritz und ich haben schon mal die Location gescoutet, zumindest Nürnberg vor kurzem, und haben uns da mal zum Zocken getroffen. War schon ganz nice.
Ja, aber wann war das? Vor einer Woche? Vor zwei Wochen?
Ja, genau.
Haben wir mal wieder Magic gespielt, in echt.
Und vor allem
es war grauenhaft. Du hast grauenhafte Dinge getan.
Aber das passiert immer, wenn man mit Freddy spielt. Das sollte man sich auch nicht entgehen lassen, würde ich sagen, wenn Freddy einem grauenhafte Dinge antut.
Fritz hat ein Pattern entdeckt, dass ich meine erste Aktion immer ist, ich greife einen Fritz an.
Es ist halt wirklich so. Ich glaube, du hast irgendein tiefsitzenden Hass, den du nicht sozusagen akzeptieren willst gegen mich und der sich ergibt aus unseren gemeinsamen Podcast-Abenteuern und der überbordet dann, wenn wir Magic spielen. Dann kommt immer First Blood ist Fritz.
Na, lustigerweise habe ich das sogar so ein bisschen psychoanalysiert und hab einen Pattern bei mir entdeckt. Ich greife immer die Person als erstes an, die gegenüber von mir sitzt, nicht links oder rechts von mir. Und ich weiß nicht, wieso das der Fall ist. Ich habe da nämlich mal drüber nachgedacht und es ist permanent so.
Okay, dann wisst ihr ja, wo ihr euch hinsetzen müsst, wenn ihr gegen Freddy.
Genau, achtet auf die Sitzreihenfolge. Wenn ihr mit Freddy spielt, achtet auf jeden Fall, wo ihr sitzt. Ah ja, wir können natürlich nicht spielen, wenn wir keine Decks dabei haben. Deswegen haben wir uns gedacht, in der Folge zeigen wir mal so ein bisschen, was wir mitnehmen, warum wir das mitnehmen und ob wir so ein vielleicht irgendeine Geheimwaffe vorhaben, dort zu deployen. Und da würde ich sagen, also erstmal geht's drum, was packen wir warum überhaupt ein? Denn natürlich könnte man auch 7000 Decks mitnehmen, wenn man einfach einen Sprinter belädt und einen Anhänger zum Sprinter.
Und 7000 Decks besitzt. Wobei,
und 7000 Decks besitzt. Ich glaube, weiß aber nicht, ob es.
Wir kommen in die Nähe, ne? Wenn wir alle unsere Decks zusammenlegen.
Wahrscheinlich, aber ich habe gerade überlegt, ob es rein zeitrechnerisch möglich ist, an zwei Tagen 7000 Spiele zu machen. Das ist doch nicht möglich.
Mit genug Klonen von einem selbst schon.
Okay, so weit sind wir noch nicht. Ja, warum nehmen wir welche Decks mit? Beziehungsweise, was ist überhaupt so was treibt uns an, bestimmte Decks mitzunehmen? Ich fange jetzt einfach mal frech an und sage, ich nehme mein Brian Stoutarm-Deck mit. Wenn ihr das Deck noch nicht kennt, könnt ihr, wenn ihr diese Folge gehört habt, zurückgehen zu Folge 69 und Folge 70 und euch da noch mal genauer drüber schlau machen. Aber kurz gesagt, Brian Stoutarm ist mein allererstes Deck. Es ist ein Boros-Riese mit 4-4 und Lifelink. Kostet 4 Mana, was für ein Boros-Commander eigentlich okay ist. Es gibt ja auch, üblicherweise sind sie noch teurer. Und er kann für Rot und die Tappen eine Kreatur opfern und jemandem, nur einem Spieler, keine andere Kreatur ins Gesicht schleudern und so viel Schaden zufügen, wie diese Kreatur Power hat. Das heißt, das ist so ein Boros-Riesen-Tribal-Combo-Deck. Fritz und Freddy haben beide schon mal
Du hast mich gewone-shottet mit dem Deck auf der letzten CommandCon vor einem Jahr.
Ja, genau, ich wollte gerade sagen, ihr habt das da erlebt. Und Freddy wurde dann auch durch die Sitzreihenfolge gerettet, weil erst habe ich versucht, seinen Bruder zu erledigen. Und dann, der hat es vereitelt.
Du hast mich gewone-shottet, glaube ich, und Freddy gekingmaked dadurch so ein bisschen. Also nicht bewusst gekingmaked, aber er hat halt, glaube ich, am Ende des Spiels gewonnen.
Er hat am Ende das Spiel gewonnen, weil sein Bruder sich mit einer scheiß Teferis Protection gerettet hat. Sonst hätte ich zumindest einen Killcount von 2 gehabt. Aber warum nehme ich das Deck mit? Zum einen, weil das solche Geschichten fabriziert. Das ist einfach lustig. Es ist jetzt nicht, ich glaube, ihr seid einig mit mir, das ist nicht das böseste Combo-Deck aller Zeiten. Also man weiß, was es macht und man sieht es kommen, dass es das macht. Und es ist aber mein allererstes Commander-Deck. Und das habe ich noch nie auseinandergelegt, sondern allerhöchstens verbessert.
Dein Riku-Deck.
Ja, genau, das ist wieder dein Rico-Deck. Es ist das Deck, in dem ich eine Mana-Crypt drin habe. Also es ist aus irgendeinem Grund, was immer mir zum Verhängnis wird. Aber es ist das Deck, wo alle meine wo alles mit Swarovski-Steinen zugeblinkt wird, was geht. Deswegen nehme ich dieses Deck schon mal mit.
Ja, ja, das ist ganz gut, dass du das sagst, weil wir ja noch so ein bisschen auch über quasi ganz allgemeine Erwägungen reden wollen, wie man sagen, damit umgeht, wenn man auf Events geht mit Decks. Und wenn du gerade das Stichwort Swarovski-Steine sagst, das ist tatsächlich eine Sache, die, glaube ich, für manche Leute, die ich kenne, eine Rolle spielt. Und was sehr für die Command-Con führt, spricht, wir waren da ja schon mal, die Leute sind super cool, die das organisieren. Und es ist in der, also ist jetzt kein kleines Event, aber es ist auch kein Riesen-Event. Und ich habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt. Und es ist, glaube ich, auch eins, wo man auf jeden Fall sich keine Sorgen machen muss, prinzipiell, dass einem Decks abhanden kommen, wie es ja manchmal auf ganz, ganz fetten, irgendwie gigantischen Events schon passieren kann, wenn man mit irgendwie 100.000 fremden Leuten, die sagen, niemand kennen, da irgendwo ist und auch einfach, weil die ganzen Räumlichkeiten viel größer sind. Aber das könnte ja zum Beispiel ein Faktor sein. Nehme ich Decks mit, die einen bestimmten Geldwert nicht überschreiten oder will ich mit denen lieber daheim spielen? Ich würde mir da jetzt zum Beispiel bei der Command Con auch überhaupt gar keine Gedanken machen, weil man sich da, glaube ich, ziemlich wohlfühlen kann. Das ist jetzt kein Aufruf an irgendwelche Leute, das auszunutzen. Aber so, das ist ein Ding. So ein anderes ist natürlich, was du schon gesagt hast, wie viel Platz habe ich? Und ich glaube, da haben wir auch alle drei unterschiedliche. Du nimmst, glaube ich, wie viel? 3 Decks mit, Jochen?
Genau, ich nehme 3 mit diesmal. Nur, weil ich festgestellt habe, wenn ich mehr als 3 mitnehme, habe ich immer ein hässliches Endline mindestens, das ich aus irgendeinem Grund nicht spiele. Und das möchte ich dann vermeiden. Mit 3 denke ich mir, vielleicht am Ende hätte ich doch 4 mitgenommen, aber es ist nicht schlimm, weil ich wahrscheinlich alle gespielt haben werde.
Ja. Wie viel nimmst du mit, Freddy?
Ich habe mit 5 geplant. Ich bin aber auch beide Tage da. Und einer der Gründe, weswegen ich aber in Anführungszeichen nur 5 mitnehme, ist, dass ich viel von den X-Alarm-Pre-Release, das dort ist, spielen möchte.
Ach, das ist genau, das ist gleichzeitig das Pre-Release, ja, das stimmt.
Das wird so ein Fest, diese Command-Con. Ich freue mich schon mega drauf, weil kommt quasi, da alignen sich alle Planeten und Sterne in einer geraden Linie und feuern eine Solarlanze des Glücks.
Und hier ist noch was anderes. Ich fange mal mit meinem ersten Deck an, noch kurz, um reinzugrätschen. Weil es passt jetzt genau. Es werden nämlich 6 Decks vorhanden sein. Denn was auch immer ich in meinen ersten Pre-Release-Kit pulle, wird gebaut auf der Command-Con.
Ah. Das ist eine coole Idee.
Also du wirst dort vor Ort dann direkt dir ein Deck komplett bauen wollen, oder?
Genau.
Alright, ja, warum nicht? Cool, nice. Geil. Das finde ich auch, das ist auch interessant. Genau, wir wollten ja so ein bisschen, bevor wir in die einzelnen Decks reingehen, nochmal so allgemein was dazu sagen. Also ich zum Beispiel, ich weiß noch gar nicht, wie viele Decks ich mitnehme. Also da sieht man schon so ein bisschen den unterschiedlichen Ansatz. Jochen, du weißt genau, du nimmst 3 Decks mit. Du weißt genau, du wirst diese 3 Decks spielen. Das ist die perfekte Anzahl für den Tag.
Ich hoff's.
Und bei mir ist zum Beispiel so, ich weiß halt, dass ich mich immer so ein bisschen nackt fühle, wenn ich irgendwo bin, egal ob das ein Magic-Event ist oder einfach bei Freunden zu Besuch und nicht eine Auswahl am Tisch habe von verschiedenen Decks, weil ich will immer ein bisschen in der Lage sein, auch so ein bisschen mich anpassen zu können an das, was die anderen Leute am Tisch spielen. Also jetzt nicht irgendwie, dass ich eine Strategie wähle, die besonders das exploitet oder so, aber dass ich zum Beispiel verschiedene Optionen habe, was Power-Level angeht. Und dass ich aber auch so ein bisschen verschiedene Optionen habe, was Spielstil angeht, wenn es zum Beispiel nur, wenn am Tisch nur Spellslinger-Decks und Control-Decks sind, dass ich dann halt nicht auch noch das eine Spellslinger-Control-Deck spielen werde, sondern irgendeine Strategie, die so ein bisschen sich davon unterscheidet und nicht alle ewig lange Stormzüge dann die ganze Zeit machen. Und deswegen, ehrlich gesagt, ich fürchte, ich werde wahrscheinlich auch so 6, 7, 8 Decks vielleicht sogar einfach einpacken und dann da so ein bisschen die Auswahl vor Ort haben.
Ich finde das okay. Also wenn man für sich, also ich habe das jetzt wirklich, ich habe ja so einen relativ brutalen Cut gemacht, ich muss ja 3. Aber es ist ja auch kein Problem, wenn man dann auch eins nicht spielt im Generellen. Muss man ja sagen, was passiert dann? Nichts. Da kommt ja nicht die Polizei und holt dich ab. Es ist halt nur, wenn man wirklich viel ausprobieren will. Das ist auch so ein, wäre auch zum Beispiel so ein Spagat. Wenn man viele Decks baut, ich baue zum Beispiel eigentlich immer irgendein Deck. Aber dadurch ist so viele Playgroups und so viel Zeit habe ich gar nicht, um alles immer zu testen. Und gleichzeitig ist es natürlich nicht der beste Moment, wenn man dann auf die Command-Con fährt, um festzustellen, dass das Deck total abgurkt. Ja. Weil dann hat man es dabei und es ist, ja, man kann es jetzt nicht wirklich direkt aufbessern. Das wäre für mich noch so, also das wäre zumindest ein hypothetisches kleines Rädchen in meinen Überlegungen. Ich finde es zwar cool, Sachen auszuprobieren, aber ich möchte halt nicht auch nur experimentelle Decks mitnehmen. Ja, weil dann ja ist halt einfach die Gefahr groß, dass man irgendwie feststellt, ich habe halt einfach verkackt beim Deckbau, aus welchem Grund auch immer. Und ich bin zwar sehr gelassen, aber ich glaube, das würde mich doch ein bisschen deprimieren.
Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde, wenn man auf so ein extra Event fährt, dann ist so die Hypothek, dass die Spiele cool sein müssen, so ein bisschen höher. Also die sind meistens auch super cool, aber es ist so ein bisschen eine Sache, wenn ich halt jede Woche spiele und dann ein Spiel mal nicht so mega ist, dann meinetwegen. Aber wenn ich extra irgendwie im Zug wohin fahre und so und dann da bin und dann irgendwie vielleicht auch mit Leuten spiele, die ich Dominik Meyer, glaube ich, ist ja dieses Jahr auch wieder dabei, wenn ich mich nicht irre. Der war zumindest letztes Jahr dabei. Also Leute, die ich eben nicht so häufig treffe und dann mit denen endlich mal Magic spielen kann und dann funktioniert mein Deck nicht oder sowas. Ja. Das ist dann immer so ein bisschen so feel bad. Und ein bisschen mehr so ein Letdown, als es normalerweise in einem normalen, sag ich mal, wöchentlichen LGS-Play oder sowas wäre.
Aber genau deswegen, glaube ich, bringt heute auch Jochen sein Brian Stout am Deck mit, weil es ist halt, sag ich mal, ein Signature von ihm, also so eine Art Markenzeichen-Deck. Und ich bringe auch eins mit. Also Greasefang habe ich als mein Signature-Deck gewählt, statt Thorbrand diesmal, weil ich habe das letzte Mal Thorbrand mitgebracht und da relativ viele Spiele gemacht. Dieses Jahr gibt es quasi ein neues Signature-Deck von mir und dann möchte ich das ein bisschen zeigen. Plus, ich habe vielleicht ein anderes Burn-Deck schon parat.
Sag noch mal kurz für Leute, die es nicht kennen, was macht Greasefang?
Greasefang ist 1 und Orzhov für eine 4-4 Ratten-Legendary, die wenn du in den Combat gehst, triggert die und belebt eine oder holt aus dem Friedhof ein Vehikel aufs Feld und das bekommt Haste bis zum Ende der Runde, wird nicht animiert und am Ende der Runde bekommst du es wieder auf die Hand. Das Deck hinter Greasefang ist man würde sofort denken, ach, es ist ein Vehikel-Stack, es ist vielleicht ein Artefakt-Deck, es ist vielleicht ein Agro-Deck, es ist irgendwie alles und in Wahrheit ist es ein sehr starkes Control-Deck, weil Greasefang alleine, wer ein bisschen sich über den älteren Formaten auskennt, ist eine Value-Engine keinesgleichen, wenn sie online ist. Und alles, was ich ja machen möchte, um das Spiel zu kontrollieren, also es reicht Greasefang und was zu haben, um das Spiel unter die eigene Kontrolle zu reißen auf dem Board. Also kann der Rest von meinem Deck so flexibel sein, wie ich möchte und verrückte Synergien ausnutzen. Also ich habe damit schon Turn 6 Kills Turn 6 Kills hingelegt, Long Games gewonnen. Ich habe über 40 Burn Damage gemacht und ich habe mit Landfall gewonnen. Also seid auf alles gefasst.
Delicious. Mit Greasefang. Expect the Spanish Inquisition.
Klassischer Freddy, würde ich aber auch sagen. Wenn du denkst, es ist ein Goblin-Tribal und dann kommt raus, dass es aber eigentlich ein Goblin-Heißluftballon-Tribal ist mit Wizard-Unterstützung und irgendwelchen Friedhofs-Shenanigans.
Der seinen eigenen Luftballon abstürzt, damit er in dich reincrasht.
Ja, genau, wir sind schon mittendrin. Also wir hatten schon Brian Stoutarm, wir hatten Greasefang. Bei mir, ich bin jetzt in der lustigen Situation, dass ich ja so wenig Magic gespielt habe in letzter Zeit, dass alle meine Decks noch dieselben sind, die ich früher habe und nicht sonderlich geupgradet sind. Ich aber alle ewig nicht mehr gespielt habe und auch alle wieder richtig Lust habe zu spielen. Also ich tue mir total schwer, zu überlegen, wo ich am meisten Lust drauf habe. Ich glaube, ein Deck, das ich auf jeden Fall mitnehmen werde, ist tatsächlich mein Illuna Bestien Tribal Deck. Das ist immer noch ein Deck, das mir einfach enorm viel Spaß macht. Es ist irgendwie einfach ein schönes Gefühl, eine riesige Bestienarmee zu haben und einfach Leuten auch dann irgendwie Damage ins Gesicht zu hauen oder diese ganzen Sachen zu machen, irgendwelche coolen Topdecks zu flippen mit Illunas Fähigkeit. Also für alle, die sie nicht kennen, das ist eine temurfarbene Dinosaurier-Elementaren-Bestien-Legende mit 6/6 fliegend Trampeln.
Die ist eine coole Karte, ich mag nur nicht diese seltsam.
Genau, für alle, die uns nicht auf YouTube angucken, erstmal, ihr dürft gerne auf YouTube uns ein Like und ein Abo dalassen, wenn ihr uns supporten wollt. Und zweitens, Jochen hat gerade eine Geste gemacht, um seine Meinung von Illunas Kreaturentypen-Mischmasch kundzutun.
gerade für die Zuhörer wollte ich keine Würgegeräusche simulieren. Aber es wäre das gewesen.
Es wäre das gewesen. Auf jeden Fall kostet die zwei farblose grün, blau und rot. Und hat diese Mutate-Fähigkeit, also für drei und ein Hybrid-Gruul und zwei blaue kann ich sie auf eine Karte drauf mutieren oder was unter sie drunter mutieren, also oder drunter mutieren. Und immer wenn sie mutiert, also auch wenn was anderes in sie rein mutiert, decke ich Karten von oben von meiner Bibliothek aus auf, bis ich eine Karte aufdecke, die ein Permanent ist. Und das kommt direkt ins Spiel. Und das Deck ist gebaut als ein Bestien-Tribal-Deck. Und das macht einfach viel Spaß. Ich habe das lange nicht mehr gespielt. Und ich glaube, so meine wichtigste Überlegung für gerade, wenn ich mit Leuten spiele, die ich noch nicht kenne, das ist sowieso eine meiner wichtigsten Commander-Überlegungen, ist, ich will immer, dass Leute meine Decks lustig finden. Und dass ich, also so für mich das Beste in Magic ist, das Beste in Commander ist, wenn ich höre von Leuten, boah, cooles Deck, das hat ja was Cooles gemacht, was ich nicht erwartet hatte. Das ist ein epischer Spielzug gewesen. Holy fuck, solche Sachen halt. Und Leute, die meine Decks sehr gut kennen, die wissen natürlich auch so ein bisschen, was sie zu erwarten haben. Da ist es dann irgendwie manchmal auch gar nicht mehr so beeindruckend, was die Decks machen, wenn man die halt schon kennt. Aber gerade bei so Events will ich dann so ein bisschen so meine Decks mitnehmen, die ich so ein bisschen als originellste Decks auch empfinde. Und Illuna Bestien Tribal habe ich jetzt auch einfach noch nicht so häufig gesehen, überhaupt im echten Leben zumindest. Das heißt jetzt nicht, dass das originellste Deck der Erde ist, aber es ist eins, was genau diese Art von epischen Spielzügen macht, die ich gerne mache.
Also, und es ist trotzdem irgendwo auch ein Signature von dir, einfach große, dicke Dudes aufs Board zu ballern.
Ja, 100%. Ja.
100%.
Ja. Jochen! Nächste Kategorie.
Ja, ich wollte noch sagen, bei dem Deck haltet auf jeden Fall nach, ist es noch drin, Fritz, Aether Charge Ausschau?
Ja, natürlich. Die sogar Foil
dieses, wird auch immer drin sein. Dieses alte rote Enchantment, das einem vier Schaden ins Gesicht bratzelt, wenn ein Beast ins Spiel kommt. Und ich liebe den Flavortext. Is it just me or does that meteor have teeth?
Ja, genau, genau.
Das ist fantastisch. Das ist die Karte, also natürlich an Illuna erinnere ich mich auch, das hat der Commander, aber das ist die eine Karte aus dem Deck. Da wüsste ich, wenn man mich, weiß ich nicht, um 3 Uhr morgens am Bein aus dem Bett zerrt, wüsste ich, dass die in dem Deck drin ist.
Ich habe übrigens gelogen, sie ist doch nicht in Foil. Aber mit dieser Karte habe ich mal unseren Ehre sei seinem Namen Social Media Gott, The Wrestler Dero, auf eine sehr, sehr lustige Art und Weise gesmashed. Und zwar, das habe ich auch schon mal im Podcast erzählt, da hatte er ein Artefakt-Deck draußen und hatte dieses Mycosynth Lattice, was alle Karten zu Artefakten macht. Und dann habe ich diesen Instant gespielt, der mir eine Bestien-Token gibt für jedes Artefakt, das mein Gegner kontrolliert. Und dann 20 Bestien-Tokens bekommen, hatte Aether Charge liegen, der pro Bestien-Token 4 Schaden auf Leute schießt. Und das war sehr schön.
Bing, bing. Curious Hurt ist es, oder? Ist es nicht der Zauber?
Genau, Curious Hurt.
Er hat noch fantastisches Artwork auch. Ja, Freddy, du wolltest mich zu meinem zweiten Deck sanft hinübergeleiten. Ein anderer Grund, warum ich Decks aussuche, ich bin Boros-Jochen und ich habe natürlich ein Boros-Deck dabei, aber ich wäre nicht wirklich Boros-Jochen, wenn ich bei 3 Decks nicht 2 Boros-Decks mitnehmen würde. Und deswegen erstmal noch kleine Hör- oder Schauempfehlung, wenn ihr das genau wissen wollt, wie das Deck, das jetzt gleich kommt, funktioniert, ist Folge 121 eure Adresse. Da wird es genauer aufgedröselt. Es geht um Gainax Astral Hunter und den Background Far Traveler. Gainax ist ein 3-4 Drache. Ich glaube, die genauen Stats sind jetzt wurscht, er ist ein relativ kleiner Drache. Er sagt aber nur immer, wenn er oder ein anderer Drache ins Spiel kommt, und zwar für mich, kriege ich einen Treasure Token. Und man kann halt, weil er ein Baldur's Gate Drache ist, noch einen Background wählen. Und da habe ich Far Traveler genommen, der sagt dann, zu Beginn meines Endsteps darf ich bis zu eine getappte Kreatur von mir flickern. Das heißt, es animiert mich im Großen und Ganzen dazu, Drachen zu spielen. Es animiert mich auch anzugreifen, damit ich den Effekt nutzen kann. Und weil ich so gut wie nie, außer in ganz wenigen Fällen, wo ich danach mich immer beim Spielen von dem Deck selber ein bisschen schlecht fühle, auskomme, um nicht eine Geschichte zu erzählen mit dem Deck, habe ich das so aufgebaut, dass Gainax, der Far Traveler, der hat sich so einen kleinen Kult an Menschen, also es hat ein Human-Sub-Theme drin. Es sind fast nur Drachen, aber er hat einen sehr kleinen Kult an menschlichen Verehrern. Zum Beispiel Duke Ulda Ravenguard, ebenfalls aus Baldur's Gate, der 5-5 und zu Beginn des Combats in meinem Zug kriegt eine andere von meinen Kreaturen Haste und Myriad. Was natürlich, wenn es ein Drache ist, richtig viele Schätze erzeugt. Und wenn man dann noch Drachen drin hat, die sonst gar nicht so super sind, wie jetzt der Rapacious Dragon, der 2 erzeugt. 2 Treasures, wenn er reinkommt. Zwar nicht so, der, wie gesagt, der ist halt sonst nicht so prall. Aber bei Gainax erzeugt er schon sehr viel Wert. Und zusammen mit den anderen Humans, Vinota ist zum Beispiel auch drin, die Vorteile hat, wenn man mit Non-Humans angreift und dann weitere Humans sucht.
Ist auch Magda drin? Und
das ist so, ich glaube, Magda habe ich nicht rein, weil sie kein Mensch ist, aber ich weiß es gerade nicht mehr. Ich glaube nämlich, ich habe Magda da gar nicht gehabt zu dem Zeitpunkt, als ich das gebaut habe. Und außerdem fällt es mir wirklich, die wäre super gut in dem Deck, aber da ich gesagt habe, er hat einen menschlichen Kult unter sich, ist es dann wieder so, oh Gott, Monk-Jochen schlägt zu. Aber Magda wäre natürlich eine geile Ergänzung dafür, weil man richtig viel damit machen kann. Ah ja, das ist so ein bisschen das Ding. Ich habe das Spiel schon, habe das Deck schon öfter gespielt. Das einzige kleine Warnung an euch, also Vorwarnung, könnt ihr nutzen oder nicht, ist halt, dass man damit nicht so viel Leben zurückkriegen kann. Das heißt, wenn man erstmal, wenn man mit dem Deck unter einer gefährlichen Linie ist, ist man wirklich ziemlich angreifbar. Aber dafür ist es relativ explosiv und kommt auch eigentlich relativ, also kommt relativ zuverlässig wieder aus einem schlechten Boardstate zurück. Da helfen natürlich die vielen Treasures und dass Drachen einfach geil, fett und gefährlich sind.
Ja, sehr gut.
Und das macht immer Spaß, das zu spielen. Und es ist Boros und deswegen nehme ich das auf jeden Fall auch mit.
Wie erwartet, dass da noch was Borosiges kommt? Ich war schon, sind alle drei Boros-Decks, was du mitnehmen willst? Witzig.
Nein.
Ich muss sagen, ich habe auch tatsächlich ziemlich Bock auf das Deck, weil ich glaube, dass ich das noch nicht in echt gesehen habe, wenn ich mich nicht täusche.
Ich glaube, einmal, da habe ich das war das einzige Mal, wo ich phänomenal verkackt habe mit dem Deck. Wo ich wirklich, da habe ich zweimal gemulligant und habe dann gesagt, okay, jetzt reicht's mir und es war nur Shit, was ich gezogen habe.
Ah, okay, verstehe.
Ausschließlich
Shit. Ja, ich erinnere mich wieder dunkel. Aber umso mehr ein Grund, dass ich auf jeden Fall Bock habe, gegen dieses Deck zu spielen. Diese Riesen, ja, mein Gott, die sind auch immer lustig und so, aber ich sehe schon wieder kommen, dass ich da wieder irgend so ein 40-40-Ding an die Rübe gepfeffert bekomme. Und bei den Treasure Tokens und so weiter, da wäre das auch mal eine andere, neues Lebensgefühl, auf diese Art von Boros verprügelt zu werden. Oder vielleicht auch Boros zu verprügeln.
Mal schauen.
Auf jeden Fall freue mich schon echt auf das Deck. Und es gibt auch noch eine andere Signature, die ich habe. Wenn du sagst, Boros ist Boros Freddy, dann bin ich, wenn du sagst, Boros ist Boros Jochen, dann ist Freddy der Mono Freddy. Weil ich auch so ein bisschen viele monofarbene Decks habe und da müssen natürlich auch zwei Stück am Board sein. Einmal Titania, Voice of Gaia, aber viel wichtiger, was ich herausstellen muss, ist, und Fritz hat es schon gesehen, das war das Deck, wo er gesagt hat, Freddy hat böse Dinge gemacht. Es ist Omatis, Ghostfire Initiate. XX für eine Spirit Naga 00. Die mit X-1-1-Marken reinkommt und immer wenn ein oder mehr andere 1-1-Marken auf andere Colorless-Kreaturen, die du kontrollierst, gelegt werden, dann legst du auch eine 1-1-Marke auf Omatis und wenn Omatis stirbst, dann manifestest du eine Anzahl von Karten aus deiner Bibliothek gleich der Anzahl an Counters auf Omatis, dabei ist es egal, welche Counter es sind. So. Omatis ist einfach riesige Colorless Ramp-Dinge zu spielen und ein bisschen verrückte Karten, die gedruckt worden sind in den letzten Jahren, auszunutzen, wo zum Beispiel Rise of the Eldrazi, was halt einfach ein uncounterbarer 11-Mana-Spell ist, der 4 Karten zieht, einen extra Turn nimmt und eine Permanent zerstört. Das Deck macht unglaublich viel Spaß, weil tatsächlich haben die Colorless-Karten untereinander sehr viel gutes Play. Und holy shit, das Deck kann halt einfach mit Riesenmana extrem viel böse Dinge tun. Außerdem ist X. Es ist so schön, nie Colorscrew zu sein.
Ja,
also, ey, boah. Aber ist denn ein, also jetzt das ist meine philosophische Frage, bevor ich zur eigentlichen, dazu komme, wie meine Einschätzung ist. Wenn etwas colorless ist, ist es dann wirklich monofarben oder ist es genauso, als hätte es alle Farben, die es gibt?
Nee, es ist auf jeden Fall nicht, als hätte es alle Farben, die es gibt.
Aber ist es wirklich Mono?
Ich würde sagen, es fühlt sich eher an wie Mono als wie irgendwas anderes.
Ja. Auf jeden Fall.
Bin mir noch nicht sicher.
Im Zweifelsfall, wenn du wirklich gegen ein monofarbenes Deck von mir spielen musst, dann tue ich einfach Titania, Voice of Gaia und spiele dumme grüne Kreaturen, die ich möchte, die mir Karten ziehen. Und und versuche auf 50 Länder zu kommen, wenn es geht, auch wenn ich plus 30 im Deck habe.
Es ist ganz lustig, nachdem ihr jetzt beide, ich würde mich hier mal direkt anschließen, weil wir ja beide ein bisschen mehr Decks haben, über die wir heute reden können, Jochen, als du. Ja. Wie ihr jetzt beide quasi, es kristallisiert sich bei euch beiden raus, dass eure Decks ein Theme haben, entweder Monocolor oder Boros. Und bei mir kristallisiert sich das auch raus. Ich habe das mir gerade überlegt, bevor Freddy das gesagt hat. Und zwar natürlich drei Farben. So, das wird keinen überraschen, der unseren Podcast ab und zu schon mal gehört hat. Das ist für mich der absolute Sweet Spot, where it's at. Ich weiß nicht, ob ich ausschließlich dreifarbige Decks mitnehmen werde. Ich liebäugle auch mindestens mit meinem Naeth of the Dire Hand gruhlfarbenen Deck. Aber in der engeren Auswahl sind hauptsächlich dreifarbige Decks, zum Beispiel Ukima und Kasur, über das ich auch schon ein paar Mal geredet habe. Das ist ein Partner-Commander-Paar in den Farben Grün, Blau und Schwarz. Und da geht es hauptsächlich darum, mit Ukima dann ganz viel Commander-Damage zu machen. Der ist nämlich unblockbar. Und wenn er das Spielfeld verlässt, verliert noch mal jemand so viel Power, wie er hat. Er kommt als 2-2er ins Spiel. Es gibt aber auch Kasur, der immer sagt, meine Kreaturen kriegen +1/+1 Marken, wenn sie Schaden zufügen. Und dann eine ganze Menge Möglichkeiten, aus diesen +1/+1 Marken sehr schnell sehr große Sachen zu machen, was natürlich bei Commander Damage zum einen hilfreich ist, zum anderen auch mit den anderen Tipps und Tricks, die dieses Deck so ein bisschen mitbringt. Ich spiele dieses Deck sehr gerne und ich glaube, es ist auch ein Deck, das ich gerne mitnehme auf so ein Event, wo man ja damit dann auch ab und zu lustige, überraschende, epische Züge machen kann. Das ist definitiv eins, das ich einpacken werde.
Das ist auch ein Deck, wo man, also das weiß ich, weil ich schon dagegen gespielt habe, wo man tatsächlich ein bisschen fit beim Überwachen des Boards bleiben muss, weil Ukima und Kasur diese eingebaute Mechanik haben, dass man ab einem gewissen Punkt, selbst wenn man das Problem eigentlich erledigt, trotzdem drauf geht.
Und das ist auch so ein bisschen so eine Sache. Ich glaube, ich werde dieses Deck nicht mehr gegen Freddy spielen können, weil er halt einfach immer, wenn ich dieses Deck bisher gegen ihn gespielt habe, dann hat er das so gelaserfokust, weil er einfach ein kleiner Schisser ist, der Angst hat, von Commander Damage gekillt zu werden. Und
wer hat die Spiele gewonnen?
Der Schisser.
Wenn ihr gegen Fritz spielt, also das ist, glaube ich, ist generell eine Eigenart von Ukima und Kasur, aber wenn ihr gegen Fritz spielt, der natürlich auch noch etliche Tricks immer
hat. Es gibt ein paar Decks von mir, die man nicht aus den Augen verlieren sollte.
Matas genau, zum Beispiel, weil, also auch. Die ich beiden, weiß
nicht, ob ich das mitnehme, aber.
Ja, aber bei den beiden muss man wirklich aufpassen, weil das ist halt so, also das sind für mich so der Inbegriff eigentlich ist es ja entweder wie ein Skorpion, der überall Giftstachel hat, oder eine Schlange, die auch noch hinten ein Maul hat, weil normalerweise schlägt man auf das eine Ende drauf und versucht, das zu erledigen, aber hier beißt einfach alles. Und das finde ich gemein und es überfordert mich auch immer ein bisschen, aber trotzdem freue ich mich drauf, weil vielleicht schaffe ich es ja doch, dich vorher zu one-shotten.
Ja, rein. Erfahrungsgemäß wird das mindestens einmal drin sein.
Ja, also ich freu mich auch schon auf das Ukima-Kasur-Deck, da ein Rematch zu haben.
Vielleicht, ich würde aber vielleicht kurz bei der Gelegenheit ganz kurz noch ein zweites Deck erwähnen, was zu dem passt, worüber wir gerade reden, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich es tatsächlich mitnehmen will. Und das ist mein Matas-Deck, was ja so ein bisschen eins meiner Lieblingsdecks ist einerseits. Ich habe da auch schon oft drüber geredet. Es ist ein Mardu-Spellslinger-Deck. Und auf der einen Seite mag ich das, weil es sich sehr originell spielt. Also für mich macht es viel Spaß, weil es Leute oft überrascht. Das ist genau das, worüber wir gerade geredet haben. Es hat relativ viele Counterspells drin, wo halt niemand damit rechnet, in Mardu-Farben ohne Blau. Ja. Es hat allerdings auch so ein bisschen den Faktor, dass es auch mal relativ überraschend aus dem Nichts gewinnen kann. Und ich habe gemerkt, dass das ein Deck ist, das macht mir extrem Bock zu spielen gegen Leute, die das Deck sehr gut kennen. Und eben dann auch nicht sich damit herausreden können am Schluss, von wegen so, ach, du hast dir den Sieg ja nur. Also nicht, dass das jemand machen würde, mit dem ich zum ersten Mal spiele, aber es macht mehr Spaß für mich, das Gefühl zu haben, die Leute sind nicht hinters Licht geführt worden. Und ich hatte mit diesem Deck auch schon Spiele, wo ich mit Leuten gespielt habe, die keine Ahnung hatten von dem Deck. die dachten, ich bin einfach Mana-Screwed oder es passiert nichts, weil ich meistens relativ wenig Board-State habe, dann vor allem ihr Threat-Assessment so war, dass sie sich gegenseitig angegriffen haben und nicht das Mata-Stack. Und am Ende ich dann halt mit irgend so einem, ich kopiere 17 Mal diesen Zauberspruch, der alle meine Gegner die Leben halbiert und ihr seid alle tot, dann aus dem nichts gewonnen habe. Und das ist dann nicht mehr ganz so befriedigend, wenn ich das Gefühl habe, dass gar nicht das Deck gewonnen hat, sondern dass eigentlich ich die sozusagen das ausgenutzt habe, in Anführungszeichen, dass die Leute das Deck unterschätzt haben. Und obwohl ich total Bock habe, dieses Deck mal wieder zu spielen, glaube ich, werde ich es eher spielen gegen Leute, die wirklich wissen, was das Deck macht, was das Deck kann. Und das dann irgendwie, das fühlt sich nicht so hinterlistig an dann.
Ja. Verstehe. Das ist auch was, also ich, das ist generell ein Tipp, einfach, wenn man halt, wenn man mit Leuten gerade bei so einer coolen Veranstaltung spielt, einfach kurz beschreiben, was der Commander macht. Ich finde es auch fair, wenn man irgendwie, wenn man, weiß ich nicht, wenn man natürlich ganz, ganz viele Win-Cons hat, wird es schwieriger, wenn man sagt, normalerweise gewinne ich so. Aber klar, du wirst jetzt niemandem das komplette Martha-Stack darlegen können, beziehungsweise man vergisst auch einfach wieder, was dann passiert.
Das kann man nicht ganz. Und das andere Problem ist halt auch, es ist schwer, das auf eine Art und Weise klar zu machen, dass es weder ist,
genau,
ich übertreibe so sehr, dass die Leute mich, also dass ich sage, so, ihr müsst mich gleich töten und dann sagen, werde ich von Anfang an gefokust und es ist auch für niemanden lustig. Oder ich beschreibe es auf eine Art und Weise, die dem dann vielleicht auch nicht gerecht wird und wiederum zu, also das muss man so ein bisschen sehen und kennen, das Deck, damit man weiß, wie das funktioniert.
Und da, was war mein, das ist der Punkt dazu, quasi der Schluss daraus. Ich bin mir zwar sicher, dass alle Leute das so handhaben werden, weil sonst macht man es sich halt selber ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, gerade bei so größeren Zusammentreffen, wo man auch nicht jeden kennt, ist es ganz gut, wenn man einfach ein bisschen auf der mehr vergebenden Seite des Lebens unterwegs ist und sagt, im Zweifelsfall konnte er das Deck halt nicht so erklären, dass ich auf alles gefasst sein muss. Ist aber auch nicht so schlimm. Und ich bin vielleicht nach ein oder zwei Minuten des Denkens, dass mich Fritz über den Tisch gezogen hat, an dem Punkt, wo ich sage, ich hätte mir eh nicht gemerkt, welche vier Zaubersprüche jetzt alle gleichzeitig im Friedhof liegen müssen, damit es mich mit nur drei Mana am Tisch zersprengt. Ich muss ja auch noch mein eigenes Deck spielen.
Ja.
Aber allgemein ist Marthas ziemlich interessant, weil es hat ja doch einen sehr starken Spell-Fokus. Und da kommen wir auch zu meinen nächsten Decks, was ich jetzt mitbringen würde. Es ist aber Naya-Farben und das ist was, was noch nicht einmal fertig ist, tatsächlich. Denn es ist der Fugitive Doctor und Sarah Jane Smith als Doctor Who Companion-Paar. Und der Grund, weswegen das ist, der Fugitive Doctor, also Sarah Jane Smith macht, wenn du Legendary castest, einfach investigated die einmal pro Runde und kostet 2 Mana. Und der Fugitive Doctor, wenn er angreift, darfst du einen Clue opfern und dann einen Instant oder Sorcery, nein, Friedhof Flashback 4 geben. Grund, weswegen das Deck ist halt noch nicht fertig. Es liegt daran, ich baue seit längerer Zeit eine Naya-Deck rum. Und Fritz hat auch meine letzte Version das letzte Mal so ein bisschen gesehen, aber ich bin nicht zufrieden damit, weil er macht entweder gar nichts oder es explodiert halt in die hohen Himmel hinaus. Und ich denke, ich versuche nochmal einen neuen Anlauf, weil eine schöne Sache eben an der Convention ist, man kann auch mal was testen. Also ich weiß nicht, wie stark das Deck sein wird, ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber ich habe halt einfach mal mehrere Gruppen an Testing Ground für mich selbst und vielleicht gefällt mir ja dann diese Art von Naya besser als das, was ich vorher gespielt habe.
Ja, also ich bin gespannt drauf. Ich finde den Fugitive Doctor cool. Ich finde generell, muss man sagen, ich hoffe, dass ich mehr von den Doktoren sehe, auch wenn die jetzt relativ frisch rausgekommen sind vor der Command Con. Aber ich finde die eigentlich alle cool in ihrem Design und hoffe, dass da ordentlich was Kreatives bei rumkommt. Gerade mit dieser Kombination Doktor und Doctor's Companion kann man auch irgendwie 1000 Sachen gefühlt machen. Das ist auf jeden Fall was, worauf ich mich freue, von so einem, auch mal einfach so Produktfreude, einfach was zu sehen, was gerade frisch draußen ist. Es ist ja sowieso, wie schon gesagt, an dem Wochenende ist ja auch Ixalan Pre-Release und die Ixalan Pre-Cons sind da. Also es wird auf jeden Fall Grund geben, sich über Magic als Produkt zu freuen.
Ja.
Aber gerade, dass man halt nochmal so ein Universes Beyond, wo am Anfang auch irgendwie, wo ich ja auch zu den Skeptikern durchaus gehört habe, wenn man mal sieht, okay, das bringt eigentlich mehr kreativen Input rein, als man als es irgendwie jetzt problematisch ist, zumindest bisher. Das freut mich immer, weil ich mich auch gerne irre, wenn ich ein bisschen grummelig bin bei einer Einschätzung.
Ja, das ist ganz cool, weil ihr jetzt gerade Precons erwähnt und so und auch von Naya die Rede ist. Ich habe tatsächlich Bock auch, also ich liebäugle auch mit diesem Naya Ixalan Precon. Ich weiß noch nicht, was drin ist. Ich weiß nicht, ob die Decklisten schon draußen sind. Aber ich habe ja seit längerer Zeit kein Naya-Deck und Naya ist eine meiner Lieblings-Dreifarben-Kombinationen und das geht gar nicht. Ich muss vielleicht dann tatsächlich mal gucken. Ich gucke immer mal wieder rein. Meine Hoffnung ist, eines Tages ein Tamanoa-ähnliches Deck wieder bauen zu können, aber Story for another day. Okay, wollen wir du hast noch ein drittes dabei, Jochen, über das wir nicht geredet haben, ne?
Ja, ich habe noch ein drittes und das ist in einem ähnlichen Status wie das von Freddy. Es ist zwar schon, ich zeige es mal, ich kann es mal hochhalten, es ist schon gesleeved in Boros-Sleeves natürlich.
Ah, sehr gut, so muss das sein natürlich.
Ja. Liegt auch daran, dass ich, egal wo ich gucke in meinem Büro, wo sehr viele Magic-Karten sich überall stapeln, sind oft, also ich glaube an fast jedem Ort, wo ich jetzt hinschauen würde, liegen irgendwo noch eingeschweißt zu Boros-Sleeves, weil ich davon echt viele habe. die sind einfach schön. Jo, aber ich habe mich aktiv gegen die Farbe Weiß entschieden beim Zusammenstellen des Decks aus dem dritten Doktor und Dan Lewis. Ich habe ja schon in unserem Spieler der Exil zu den Doctor Who Precons gesagt, dass ich den dritten Doktor cool finde. Also der ist Simic-Farben, hat 2/2 Trampeln und kriegt +1/+1 für jedes Nicht-Kreaturen-Token-Ding, das du rumliegen hast. Und wenn er aufs Schlachtfeld kommt, kannst du ein Clue, ein Food oder ein Treasure erzeugen. Also er bufft sich schon mal selber. Und weil es ein Doktor ist, kann man ihm halt einen Companion geben. Und auch da bin ich dem Spieler der Exil treu geblieben und habe Dan Lewis genommen in Rot. 2/2 Mensch. Und daneben, dass er Doctors Companion ist und also auch mein Commander sein kann, hat er eben, dass alle Nicht-Kreaturen, Nicht-Equipment-Artefakte, die ich habe, Equipment sind mit +1/+0 und 1 zu equippen. Das heißt, ich kann mit diesem Doktor, da war ich zwiegespalten, weil es gibt halt auch sehr coole weiße Optionen für die Doctors Companions, wie man bei Freddy sieht. Und insgesamt mag ich so ein bisschen Weiß für den Removal halt schon gern, weil man damit viel machen kann. Und auch ich habe versucht, so viel wie möglich aus den Precons da reinzutun in das Deck. Und auch da war die Auswahl besser. Aber ich wollte eigentlich was haben, was nicht so controlly ist, sondern richtig draufhaut. Und dann bin ich eben, da war ich in der Möglichkeit zu wählen, wenn ich Weiß dazu nehme, wäre ich deutlich mehr auch mit den Herr-der-Ringe-Precons auf Food gegangen, weil gerade die Hobbits in Celestia vor allem, wenn man mal Pharmakotten zum Beispiel anschaut, der für X und Celestia und dann erschafft er X11 Halblinge, die nicht für den Doktor zählen, aber er erschafft halt auch X-Food-Tokens, die für den Doktor zählen und gleichzeitig wäre ich noch von einer Armee von Hobbits verteidigt worden. Das wäre ziemlich cool gewesen, also dann wäre ich wirklich auf, vor allem wahrscheinlich auf Food und Clues gegangen. Aber ich habe mich dann halt für Rot entschieden und ich habe noch ein bisschen Food drin, wie zum Beispiel hier bei der Eleanor Gardner, das ist auch aus dem Herr der Ringe-Set. Wenn die ins Spiel kommt, erschafft sie ein Food und immer wenn du zu Beginn deines Endsteps ein Food geopfert hast in dem Zug, darfst du dir ein Basic Land getappt aufs Feld legen. Finde ich ziemlich cool, vor allem wenn man ein bisschen Möglichkeiten hat, noch weiteres Food zu erzeugen. Und selbst wenn man nicht so viel drin hat, finde ich, rechnet die sich relativ gut. Oder was wie die Gilded Goose, die auch, wenn sie, also kostet ein Grün, 0/2 fliegend, wenn sie ins Spiel kommt, erschafft sie ein Food. Der Doktor kann auch eins erschaffen. Das ist jetzt nicht besonders stark ausgeprägt in dem Deck, weil ich ja Rot drin habe und dann die Wahl eher auf Treasures gefallen ist und bei Blau eben auf Clues. Aber so habe ich noch ein bisschen Food drin. Mit Weiß wäre es natürlich wesentlich mehr geworden. Aber ich fand halt schön dran, wenn man dann in Rot geht, da kann man richtig coole alte und neue Karten benutzen, weil gerade so bei den alten Roten, wenn man so, die sind sowieso gut, aber die werden dann noch besser. Brass Bounty zum Beispiel. Diese rote Sorcery für 7, wo man für jedes Land, das man kontrolliert, einen Treasure kriegt. Also es ist an sich schon eine absurd geile Karte und die bufft in dem Fall halt meinen Doktor erstmal passiv und dann kann ich die Treasures auch noch, selbst wenn ich die Hälfte der Treasures opfern würde, um die Equip-Kosten von der anderen Hälfte zu bezahlen, ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Und dann habe ich noch einen von Freddys Tipps rein, den Serenth Great Worm aus Brothers War, wo Freddy mir noch gesagt hat, alle Leute schlafen und haben den nicht so richtig auf dem Schirm gehabt am Anfang.
Haben sie immer noch nicht.
Ich glaube, ja, der ist auch gar nicht so, der ist nicht übertrieben teuer. Ein 7-6, ein grünfarbener Wurm für 6 Mana, hat Trampeln. Und immer wenn ein Land das Schlachtfeld betritt, also wenn es aufs Schlachtfeld kommt, erzeuge ich einen Tapped Power Stone Token. Und es ist halt auch, wenn die Gegner Länder holen.
Nicht schlecht,
und,
ja.
Ja, und die Power Stones können ja für sich selber bezahlen, also für das Equip, das sie dann sind.
Mhm. Ja.
Und damit ist, glaube ich, der Serenth Great Worm so ein bisschen der heimliche Star des Ganzen. Und das finde ich cool, weil ich wollte ihn unbedingt in Aktion sehen. Er hat auch ein geiles Artwork, by the way.
Ja, voll.
Und es ist eine richtig schöne Karte. Und ich finde, 7-6 und ein Wurm sind auch, das ist so richtig nostalgisch in Magic einfach. Das passt, da passt einfach alles zusammen. Und was ich auch noch cool fand, dass so
und die er ist einer von nur zwei Great Worms im gesamten Spiel Magic. Gibt nur noch den Impervious Great Worm.
Stimmt, und Great Worms sind, glaube ich, lore-technisch eigentlich Drachen, oder? Sind Great Worms nicht die.
Also, sie sind vom Kreaturentyp, steht da Wurm.
Ne, genau, ja. Aber es gibt irgendwie so. Es gibt so, es gibt
allgemein
so lore-technisch Drachen, die Flügel verloren haben, irgendwie sowas.
Genau, ich glaube, das sind so. Die sind die quasi vom Himmel gestürzten Nachkommen von großen, alten Drachen.
Von Elder Dragons.
Unmöglich,
wer weiß.
Wie dem auch sei. Das ist halt cool und. Was ich daran auch noch schön fand, was es mir erleichtert hat, das Deck zu bauen, was mir ganz enorm erleichtert hat, wofür ich Doctor Who, auch wenn ich es am Anfang vielleicht ein bisschen seltsam fand, dass man jetzt irgendwie so eine BBC-Serie hat. Man kann, also für Leute wie mich, ist es sehr leicht, mit Doctor Who ein Deck zu bauen, in das man auch einfach Karten reinslottet, weil die gut sind. Weil ein zeitreisender, planetenbereisender Alien-Doktor. Bei dem ist es auch vollkommen okay, wenn du auf der einen Seite eine motorradfahrende Ratte hast und auf der anderen Seite ein Serenth Great Worm, weil er kann mit seinem Raumschiff einfach innerhalb von 2 Augenblicken zwischen diesen 2 Ebenen wechseln. Es könnte sogar sein, dass die auf dem gleichen Planeten in unterschiedlichen Zeitlinien sind. Es wäre auch möglich, dass er sie sieht. Und das macht es mir, und da bin ich sehr, sehr dankbar, sehr einfach, dann Karten reinzutun aus Innistrad und sowas, weil der Doktor kann Innistrad besuchen.
Ja.
Das ist cool. Der findet Innistrad vielleicht geil. Der findet Ixalan cool. Der findet vielleicht Ikoria genauso wie du, Fritz. Der denkt sich halt, wow, die Viecher sind Dinosaurier und Affen. Wie geil ist das?
Ja. Außerdem kannst du dann gleichzeitig noch ein paar Favoriten zum Beispiel für die herumkommandiert Leute, beziehungsweise für Gino, glaube ich, spezifisch. Sein lieber Stang, Echo Warrior, ist der drin?
Stimmt. Nee, an den habe ich noch gar nicht gedacht.
Der ist 2 und Gruul und 3-4 Human Warrior. Und wenn er angreift, macht er einen legendären Klon, der getappt ist und angreift. Und jede Aura, die auf Stangen ist, macht er dann eine Kopie auch davon, die sich in der Exiled. Aber wenn du die ganze.
Aura und Equipment, ne?
Genau.
Also Equipment auch.
Ja. Genau, aber wenn du jetzt diese ganzen 1-0 Treasure-Dinge dran hast an Stangen, dann machst du eine Kopie, der dann die ganzen Treasures macht, die dann wieder zahlen können. Und da kannst du ein paar. Also, der ist so ein richtig geiler Equipment-Bearer dann für deinen Dan Lewis. Und ich glaube, es gibt ja in Doctor Who sogar irgendwelche mittelalterlichen Ritter, die sogar Companions waren, ne?
Ich glaube, ein Römer ist es. Centurius, ein Companion gewesen. Genau. Aber ja, es ist Doctor Who, es geht alles. Ja. Es könnte auch sein, dass jetzt im nächsten Jahr ein Ritter kommt.
Genau.
Ich wüsste zumindest gerade von keinem Ritter. Aber cool, den merke ich mir auf jeden Fall, weil das ja noch geiler
und dann
ist.
Bekommst und es ist du
noch
halt,
mehr Aggro.
Und dann bekommst du halt Gino-Punkte für Stangen.
Ja.
Ja, Stangen ist auch cool. Ja, wow. Also, klingt auch nach einem sehr, sehr geilen Deck, wo ich auch wirklich Bock drauf habe, dagegen zu spielen. Das Problem ist so ein bisschen für uns, glaube ich. Oder ich, also. Das ist auch ein typisches Problem für so Conventions. Man will natürlich nicht, also man will natürlich mit möglichst vielen verschiedenen Leuten spielen. Das heißt, also ich will sicherlich mindestens ein Game mit euch machen.
Ja.
Es kann aber gut sein, dass es dann auch bei einem Game bleibt, weil ich meine, wir machen unsere Live-Podcast-Folge dort, auch an alle, die da hinkommen und uns mal sehen wollen und irgendwie eine Torte auf die Bühne schmeißen wollen, dann macht das nicht, aber ihr dürft uns trotzdem gerne natürlich da Fragen stellen und so weiter. Aber quasi, wir haben das. dann bist du nur einen Tag da, dann, keine Ahnung, sind das vielleicht sowieso nur 3 Spiele, die man insgesamt schafft an dem Tag, zusätzlich zu irgendwie Mittagessen und so weiter. Und dann spielt man natürlich auch ein bisschen mit anderen Leuten, die man so trifft, irgendwie Friends and Family ja. aus der Community.
Ich will Pre-Release spielen und bin schon in einen Commander-Pod ja. eingeplant mit den Precons.
Ich habe gar keine Ahnung, welches deiner Decks ich tatsächlich dann am meisten sehen möchte, aber es, also, das jetzt vielleicht auch, weil das kenne ich, glaube ich, noch gar nicht. Ja. Und dementsprechend, naja, mal gucken. Ich überlasse es dir. Du darfst mich auch one-shotten, wenn du möchtest.
Ich glaube, wenn wir zusammen spielen, werde ich nicht Brian Stoutarm nehmen. Den werde ich aber, wenn das geht an euch da draußen, wenn ihr Bock habt, gegen irgendwelche Commander Combat Signature Decks zu spielen, dann werde ich natürlich vermutlich zumindest ein Boros-Deck nehmen, aber höchstwahrscheinlich Brian Stoutarm, mhm. weil Brian ist halt einfach der hat den stoutesten Arm von allen. Da geht nichts drüber.
Sehr gut, sehr gut. Ich werde auch noch ein Deck mitbringen, das so ein bisschen eins meiner Decks ist, die ich schon das ein oder andere Mal erwähnt habe im Podcast. Und zwar mein Omnitribal Esper-farbenes Night Tribal Deck mit, ich öffne es kurz hier, mit Sida Jabari aus Salfir. Das ist einfach ein Deck, das dreht sich rund um Kreaturentypen, Manipulation und allen möglichen Spaß, den man damit haben kann. Ist das eine Deck, das ich nicht selbst als Idee hatte von meinen, sondern so ein bisschen die Idee von meinem Cousin kommt. Und ich das aber umgebaut habe, der hat das mit Varina Lichtqueen als Commanderin. Und es ist halt wieder so ein Deck, das macht Dinge, die jetzt ein bisschen man nicht ständig sieht. Es kann sehr lustige Spielstile machen. Also ich mit diesem Enchantment in Weiß, das Reflections für 0 Mana kaputt macht, Spirit Mirror, kann ich dann, wenn ich irgendwie alle Kreaturentypen von irgendeinem Gegner mit Shields of Veles Veil alles zu Changelingen mache, kann ich halt ein One-Sided Board Wipe für ein weißes Mana machen und solche Dinge eben. Und es ist vor allem ein Deck, das keine furchtbar langen Züge macht in vielen Fällen, das relativ interaktiv ist und auch so ein bisschen durch den Commander eine Dynamik ins Spiel bringt und viel angreift. Und das sind alles 3 Faktoren, die ich sehr gut finde, wenn man in Meta spielt, wo man sich nicht so gut auskennt. Und es ist auch eins, das vom Power Level her jetzt nicht total overwhelming ist. Also das passt sehr gut in den Tisch rein mit Decks, die vielleicht auch auf Precon-Level sind oder slightly über, also die neuen Precons sind ja relativ gut, deswegen sage ich das, das heißt ja nicht mehr, was es früher hieß, oder so auch ein bisschen ja. über Precon-Level, also so unteres Spektrum vom Mainstream-Power-Level, ohne da jetzt irgendwie game-breaking zu sein oder Leuten irgendwie komplett down zu shutten oder sowas. Und deswegen eignet sich das gut für sowas und ich habe auch einfach Bock auf das Deck.
Ja, das finde ich, auch wichtig, dass man also man kann Decks spielen, wie man will und es ist auch cool, wenn man mal irgendwie dabei ist, wenn gerade eine Engine abgeht und man dann halt alles zerstört wird. Ich finde das persönlich witzig, aber ich bin auch immer dafür, dass man gerade bei sowas mindestens ein Deck dabei hat, das halt, wo auch wirklich ständig was passiert und mit passieren meine ich jetzt wirklich, dass nicht nur einfach der Board State sich um 3 Karten erhöht und dann um 3 Karten zurückgeht, sondern dass man zumindest auch wenn man mit am Tisch sitzt, das Gefühl hat, da tut sich was und da sitzt jetzt nicht nur jemand und wartet auf, weiß ich nicht, wenn sein Deck 7 Länder braucht, um zuverlässig zu gewinnen, dann tut er und gewinnen. Das ist cool. Bei einem Mal finde ich aber auch insgesamt, es ist eher sowas, wie du vorhin gesagt hast, wenn man die Leute kennt, ist es witziger. Sonst habe ich auch lieber was, wo einfach was passiert. Sichtbar.
Ja, und das Varina-Deck von deinem Cousin, das war, glaube ich, das kenne ich tatsächlich, weil ich glaube, das war das einzige Mal in meinem Leben, wo ich gegen deinen Cousin gespielt habe und er hat es ausgepackt und da fand ich das schon sehr cool.
Ach, witzig.
Ja, ich glaube, das einzige Mal, wo ich gegen ihn gespielt habe,
hat er es gespielt. Ja, das ist eben auch eins seiner klassischen Signature-Decks sozusagen.
Und
haben wir noch viele Decks, die wir besprochen wollen? Wir sind jetzt so, glaube ich, kommen zeitlich jetzt langsam gegen das Ende hin.
Bloß noch eins, weil ich glaube, es ist vielleicht interessant zu wissen, auch wenn ich normalerweise CEDH spiele, ich werde diesmal kein CEDH-Deck mitnehmen, weil ich einfach keine Lust habe, mit Proxys zu spielen. So einfach ist es bei mir, wenn ich die Möglichkeit habe, so dabei zu sein. Aber ich habe auch noch ein bisschen ein Esper-Deck und Fritz hat es das letzte Mal gesehen mit Sephiroth of the Hidden Way. Es ist ein Commander, der kümmert sich um Dungeons und wenn du einmal den Dungeon komplett fertig hast, dann revived er eine Kreatur von einem Friedhof. Ich sag, das Deck ist eins meiner eben teureren Decks, wo auch wirklich viel Geld reingeflossen ist, aber eher, weil zufälligerweise halt die Karten, die gut da drin sind, oft, oh, es sind irgendwelche Value Engines, die Karten in den Friedhof befördern. Wer hätte denken können, dass diese Karten irgendwann gut sind und dann Wert hinzubekommen? Aber ich habe einfach Bock auf ein bisschen Reanimator-Gameplay, weil das ist vor allem für so eine ich glaube, das ist für so eine Convention einfach ein geiles, eine geile Art von Gameplay, weil es macht viele große Dinge. Und es baut sich auf und du kannst quasi den großen Reanimator-Zug so langsam kommen sehen, je mehr sich das zusammenbaut. Und es geht ja auch darum, dass man ein bisschen coole Momente aufbaut. Und ich denke, Zephyrus macht es sehr gut, Spiele in die Luft zu jagen. Also auf mehrere Art und Weisen. Oder für andere Leute, weil, oh, ich habe einen Reanimate und Freddy hat ein krasses Viech in seinen Friedhof gemüllt. Lass mich Freddys Ding reanimieren. Also es kann auch spektakulär nach hinten losgehen, weil holy shit, sind die Reanimator-Targets einfach alle individuell insane in Zephyrus.
Aber sehr cool, gut. Dann lernen die Leute auch, wenn man dagegen spielt, wie wichtig Graveyard Hate ist, zum einen. Zum anderen auch bei Zephyrus. Ich finde, also Habe ich schon mal gegen Deins gespielt, Freddy? Weiß ich gerade gar nicht.
Weiß ich vielleicht auch nicht.
Ich finde Zephyrus aber deswegen auch cool und ich finde die auch schön, dass die, wenn die gespielt wird, weil auch da war ich echt skeptisch mit dieser Dungeon-Mechanik und so. Ich finde immer noch, es könnten mehr Dungeons geben, das würde mich persönlich erfreuen, aber ich finde das cool, dass das nicht einfach nur so ein Ding ist, ja, okay, kein Mensch braucht es und eigentlich ist es auch nur lustig in einem einzigen Precon, sondern dass man wirklich was damit machen kann und auch da spielt irgendwie so meine Freude mit rein, dass ich einfach ein bisschen zu grummelig war vielleicht im Vorfeld gegenüber Dungeons. Ich werde immer noch bestimmt nicht gern von Zephyrus abgezogen und ich denke mal, dass ich hart von Zephyrus abgezogen würde, weil das die Art von Deck ist, die mich meistens hart abzieht. Aber trotzdem finde ich, also es ist ein cooler Commander, auch wenn es schwarz drin ist, trotzdem habe ich dem damals ein Exil gegeben? Nee, das hat
Ich glaube, wir haben den trotzdem sehr negativ bewertet, weil wir das Deck der Internet gut gefunden haben.
Aber ja, das kam nicht so gut weg.
Aber viel davon hatte ja damals.
Ich entschuldige mich dafür bei Zephyrus.
Viel davon hatte damals tatsächlich aber mit dem Preis zu tun. Und das Deck war ja das, was dann in den ganzen Cycle gedumpt wurde, so für 25, 20 Euro. Und auf einmal war das Beste von den Decks, weil individuell waren halt coole Karten drin, aber es war halt einfach viel zu teuer für einen 40-Euro-Preistag damals.
So, bevor wir zur Karte der Woche kommen, ich habe nämlich eine dabei, mit der ich euch überraschen werde. Eine Sache noch, also ich habe jetzt, weil du, Freddy, vorhin gesagt hast, du baust dir vielleicht dort ein Deck und so. Und du ja neulich auch, also ich habe ja über den 9. Doktor neulich geredet, der die Upkeeps verdoppelt.
Fantastic.
Und ich bin so ein bisschen versucht, ich weiß nicht, ob ich Zeit haben werde, aber ich bin so ein bisschen versucht, noch eine MKM-Bestellung raus zu squeezen jetzt am Wochenende. Und vielleicht bringe ich dieses Deck auch noch an den Start und würde es aber, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es einfach als reines Izzet-Deck baue. Da tendiere ich gerade so ein bisschen hin dazu. Das nur so als kleiner Gedanke. Da könnt ihr mir gerne mal auch Ideen geben, ihr zwei, oder auch in den Kommentaren, wenn ihr wollt. Und ansonsten lasst uns doch in den Kommentaren wissen, wenn ihr am Start seid in Fürth, was für Decks ihr mitbringt. Generell, wie ihr das handhabt, wenn ihr auf Events geht. Es ist ja so, unser Podcast ist ja in der Pandemie gestartet, ist aber jetzt auch schon wieder länger so, dass natürlich Events wieder ganz normal geworden sind. Nach welcher Logik ihr Decks mitnehmt, vor allem wenn ihr mit Leuten spielt, die ihr vielleicht zum ersten Mal trefft oder noch nicht so gut kennt. Und ansonsten natürlich, Jochen, was sollen die Leute sonst alles noch machen?
Also zum einen könnt ihr auf der Plattform, die jetzt X heißt, uns finden als EDH-Kompass. Inzwischen weiß ich sogar, jetzt wo Twitter jetzt, einfach kaputt geht, habe ich es mir Ja, vielleicht war ich auch schuld dran, wer weiß, vielleicht war es meine elende Ignoranz, unseren Twitter-Händel zu lernen. Als Commander Kompass findet ihr uns bei Instagram und ich glaube immer noch bei TikTok.
Ja, wobei da Blue Sky, man schon sehr gut suchen muss.
Genau, da muss man gut suchen. Auf Blue Sky ist der Handle Blue Sky typisch ein bisschen unintuitiver, den findet ihr aber in der Beschreibung verlinkt. Ihr könnt ja auch einfach nach Commander Kompass sonst suchen, findet uns auch.
Ja, ich glaube, es ist Commander Kompass, wenn man das sucht, dann findet man das da.
Genau. Und sonst halt überall, wo es Podcasts gibt, wo ihr uns auch gerne reviewen könnt und mal sagen, ja, hier, geile Folge oder Scheißfolge oder Mittelfolge mit viel Luft nach oben oder Mittelfolge mit sehr viel Sahne und Kirschen obendrauf. Wie immer könnt ihr machen, was ihr wollt. Ihr könnt in die Kommentare schreiben, wie ihr das fandet, ob ihr kommt und ob ihr irgendwelche coolen Decks mitbringt. Denkt dran, 11. und 12. November. Unsere Live-Podcast-Folge ist am 12. Da kann man, glaube ich, schon verraten, werden wir über die Ixalan-Precons reden. Weil es, ich meine, das ganze Fest ist halt mit Ixalan Pre-Release zusammengefallen jetzt. Und ich persönlich freue mich mega auf Ixalan selber. Da seht ihr uns also live mit dieser coolen Folge, könnt gegen uns spielen. Und wenn ihr einfach nur Podcast-Zuhörer und Zuschauer seid, freut euch schon mal auf nächste Woche, denn da gibt's dann Ixalan Spiel oder Exil. Und ich glaube, da gibt es sehr viele Dinosaurier ein Spiel zu geben und sehr viele Vampiren ein Exil. Mal schauen.
Ich glaube, allgemein werde ich Ixaladen sehr viel Spiel geben, weil ich habe mir die Spoiler schon angeschaut und bin eigentlich sehr gehypt auf das Set mittlerweile.
Ich freue mich auch mega.
Richtig drauf. So, ihr Lieben, Karte der Woche.
Karte der Woche.
Felden of the Third Path ist es Spiel. Diese Woche. Und den kennt ihr natürlich. Der hat ist eine monorote Legende, hat 2/3. 1 und 2 rote, ein Human Artificer, und er hat eine aktivierte Fähigkeit, nämlich 2 und rot und tappen. Erschaffe einen Token, der eine Kopie einer Kreaturenkarte in deinem Friedhof ist, außer dass es zusätzlich zu den anderen Typen ein Artefakt ist. Es kriegt Eile und am Ende vom Zug wird dieser Token geopfert. Und der Flavortext ist She will come back to me. Und die Artwork ist Felden, ein älterer Herr mit Bart, der sich eine Artefaktfrau baut und sie sozusagen so anguckt, so Hamlet-mäßig. Und man sieht schon sofort, selbst ohne die Lore zu lesen, es geht darum, dass er eben eine Liebe hatte in der Vergangenheit, irgendeine Person, die ihm wichtig war, die wohl nicht mehr unter uns weilt und er sie jetzt eben als Artefakt nachbaut. So. Und das ist ja genau, was die Fähigkeit auch macht. Es ist ein sehr, sehr schönes Top-Down-Design. Der Grund, warum es die Karte der Woche ist, ist, weil ich diese Woche in meiner normalen Tagesarbeit auf Felden gekommen bin. Und zwar mache ich ja den KI-Podcast für die ARD und da haben wir darüber geredet, wie mittlerweile künstliche Intelligenz Chatbots, die man so ein bisschen stärker und stärker nach Menschen modellieren kann, im Bereich von Tod und Trauer eine Rolle spielt und da halt vielleicht mehr und mehr Leute eben jetzt auch die Möglichkeit haben und das auch nutzen. Also es gibt Firmen, die das anbieten, dass man sich KI selbst KI klonen kann, also seine Stimme und auch eben dadurch, dass man dann damit chattet, auch was man inhaltlich so sagen würde. Und das dann so ein bisschen der Nachwelt hinterlassen kann als Möglichkeit, mit einem sozusagen zu reden, so ein bisschen wie so ein interaktives Foto. Und das hat natürlich irgendwie Pro- und Contra-Argumente, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Aber auf jeden Fall musste ich daran denken, wie verrückt es ist, dass wir jetzt in einer Welt leben, wo natürlich wir gerade auf der technologischen Ebene mehr und mehr Sachen haben, was wir aus so einer Fantasy-Franchise wie Magic auch so ein bisschen schon kennen, eben jetzt mit Felden of the Third Path. Deswegen Karte der Woche, der.
Ja. Also, Freddy hat ja schon ein Spiel gesagt. Also, es ist eine der schönsten roten Karten aller Zeiten, würde ich sagen. Das ist mit Felden, ist nicht umsonst in sehr, sehr vielen roten Decks drin. Man kann ihn als Commander cool bauen. Was er macht, ist einfach, also mechanisch ist er Bombe. Sein Artwork ist geil. Die Geschichte zu ihm, also diese Hintergrundgeschichte zu dem Artwork mit seiner Frau, die es übrigens auch inzwischen als Magic-Karte gibt.
Loran.
Heißt, genau, Loran Smile, und es geht um Loran of the Third Path, das war seine Frau. Und das ist eine meiner, es gibt 2 Geschichten, die ich super gern mag, also von diesen Kurzgeschichten bei Magic. Einmal die mit den Göttern von Amonkhet und Ronas letztem Gefecht, die finde ich super cool, weil ich Ronas mag. Und dann muss ich sagen, so rein etwas weniger kampflastig, menschlich, ist die Geschichte Loran Smile um diesen Mann eben, der seine Frau verloren hat und versucht, sie zurückzuholen. Vielleicht, ich finde die nicht wirklich traurig, ich finde, die ist eigentlich eher sehr, die ist sehr, Wie sage ich das?
Verstörend oder berührend? Oder?
Eher berührend und auch auf eine Weise seelisch befriedigend, weil es ist, das versöhnt einen, also ich finde beim Lesen, das kann einem auch anders gehen, aber mich persönlich versöhnt das mit der Unausweichlichkeit, dass manche Dinge, und ich habe ja Geschichte studiert, manche Dinge sind einfach verloren. Ja. Und wenn man sich damit versöhnen kann, hat man, glaube ich, insgesamt viel gewonnen im Leben. Und es ist halt einfach ein Punkt, an dem man leider irgendwann kommt.
Ja,
sehr gut, und deswegen eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und halt auch, also das macht die Karte zu einer der schönsten von ganz Magic, finde ich.
Allgemein, also storytechnisch ist Föllen eine sehr tragische Figur. Loran ebenfalls. Das war, glaube ich, eine der besten Teile tatsächlich von der alten Geschichte. Dann perfekt Flavor umgesetzt, nachdenklich. Und Artwork auf dem ersten Mal einfach genailed. Es gibt mittlerweile 9 oder 10 Versionen von Völden und alle nehmen einfach das Artwork von Chase Stone. Weil es ist halt einfach Peak. Es ist halt einfach genau das, was es verkörpert. Du hast gesagt Hamlet, die Anspielung, aber gleichzeitig so perfekt geframed. Und ich liebe diese Karte. Ich habe sie in 3 Decks gehabt, mittlerweile bloß noch 2, aber es ist halt so gut, das Teil. Es ist so gut.
Ich glaube, ich verlinke auch, also neben der CommandCon verlinke ich einfach die Kurzgeschichte auch noch in der Beschreibung von dem Podcast heute. Ja. Dauert nicht lang, die zu lesen, und das ist echt schön.
Sehr weise Worte, es ist nochmal profund geworden, ganz unverhofft zum Schluss. Also auch Jochen, was du gesagt hast, manchmal muss man sich vielleicht abfinden damit, dass manche Dinge einfach tatsächlich verloren sind, dass sie weg sind, ist ein Teil von Trauer so. Das ist auch was interessanterweise oder naheliegenderweise vielleicht auch in dieser Folge vom KI-Podcast natürlich eine Rolle spielt. Ich erzähle ein bisschen auch von meinem Papa, der ja vor einem Jahr gestorben ist. Also alle, die Lust haben, gerne mal reinhören. Findet ihr auch immer, wo es Podcast gibt. Aber ich will jetzt nicht diesen schönen, profunden Moment am Ende mit nochmal irgendwie schamloser Selbstpromo entweihen. Deswegen einfach vielleicht nochmal von uns beim Commander Kompass an alle da draußen. Das Leben ist kurz. Man weiß nie, wann sich die Dinge ändern. Also habt Spaß. Sagt allen Leuten in eurem Leben, die euch wichtig sind, dass sie euch wichtig sind. Und das gilt natürlich vor allem auch für Leute, mit denen ihr vielleicht regelmäßig Magic spielt. Also seid nett zueinander und genießt es vor allem, egal ob die Top-Decks gut oder schlecht sind. Weil für Magic-Spiele gilt das auch wie für alles andere im Leben. Manchmal verliert man halt. Und dann ist das Beste, dass man das auch trotzdem weitermacht.
Schön gesagt.
Bis bald.
Bis bald.
Adios.